ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Bohlenbüchern.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Timur.
Mein Name ist Timur und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Max und Moritz.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek bei Too Many Tabs, dem Podcast, in dem die Stars die Tabs sind. Wie fandet ihr diese ultra-energetische Anmoderation?
Spitze.
Ich raff's nicht. Sind nicht die Tabs die Stars und nicht die Stars die Tabs?
In dem die Stars die Tabs sind.
Oder die Tabs die Stars.
Ja, aber ich wollte das halt so hinten ranhängen. Leute, Mann!
Naja, gut. Super, jetzt haben wir wieder die Stimmung direkt zum Anfang.
Toll, ey. Ja, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder, mein lieber Podcast-Partner Miguel Robitzky und ich schließen jede Woche gemeinsam unsere offenen Tabs. Aber am liebsten machen wir das natürlich gemeinsam mit Gästen, vor allem wenn wir wissen, dass die selbst sehr viel Zeit im Internet verbringen und wenn wir wissen, dass die auch eine Leidenschaft für abseitige Themen haben. Und deshalb ganz herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, hier bei uns im Podcast, Timur!
Vielen
herzlich willkommen!
Dankeschön, ich freue mich über die Einladung, vielen lieben Dank.
Live hier bist du uns zugeschaltet aus Kassel. Was geht ab in Kassel?
In Kassel geht gerade vor allem ab viel Sonnenschein, which is new. Viel Baugerüst, viel Fassadendämmung, viel Mieterhöhung.
Ist Kassel deine Wahlheimat?
Kassel ist meine Wahlheimat, es stimmt. Und ich bin ja auch ganz gerne. Ich mag, dass nicht so viel los ist. Ich mag, dass die Mieten in einem okayen Bereich sind. Ich mag die Hügel, auf jeden Fall die Hügel.
Ja.
Ich würde heulen, wenn ich wo wohnen würde, wo alles so flach ist, dass das Ende meiner Sicht nur ein großes Gebäude wäre.
Das fühle ich.
So, ich mag sehr gerne Hügel zu sehen und Sonnen, wollte ich schon sagen.
Ich bin die auch Sonne. Berge-Fan. Sind die Waschbären noch a thing?
Kassel ist Waschbärstadt, es stimmt. Habe ich aber nie verstanden, seit ich hier lebe, denn ich habe noch nie einen Waschbären hier gesehen.
Ich war einmal 2 Tage da, habe einen gesehen.
Hast du Work and Travel gemacht hier? Oder?
Genau.
Couchsurfing, Caro hat Couchsurfing in Kassel gemacht. Timur, man kennt dich ja natürlich vor allem durch deinen Instagram-Kanal, wo du verschiedene Reels hochlädst, die du, glaube ich, nur auf Instagram lädst, nicht auf TikTok. Erstmal, why?
Absolut.
Großes why?
Ja, viele denken, ich lade es auch auf TikTok hoch. Lustig, dass du das direkt auf dem Schirm hattest. Ich weiß nicht so richtig. Meta, ich würde sagen, geht den Bach runter, aber es wäre falsch, weil, sagen wir, er entblößt sein wahres Gesicht. Mhm. Und jetzt wandern irgendwie alle ab, finde ich total nachvollziehbar. Aber ist jetzt nicht so, dass TikTok oder so irgendwie das Gelbe vom Ei werden, ne? Keine Ahnung.
Nee.
I don't know.
Dein Content ist jedenfalls extrem funny. Du machst Buchrezensionen vor allem, häufig von Literaturklassikern. Aber es ist auch mal die Raupe Nimmersatt dabei oder die Bibel oder Twilight. Du bewertest auch Buchtitel.
I do.
Wie kam es dazu? Also wo kommt die Passion her bei dir? Hast du überhaupt eine Passion dafür? Das weiß man ja immer nie so richtig bei deinen Reels.
Passion ist für mich ein Fremdwort. Nicht nur, weil das tatsächlich ja ein englisches Wort ist, aber auch übersetzt als Leidenschaft könnte ich damit nicht allzu viel anfangen. Ich hangel mich einfach von Tag zu Tag. Was mit diesen Buchvideos auf sich hat, vor 3 Jahren, glaube ich, mittlerweile, hat Theresa Reichel, Shoutout an dieser Stelle.
Ah, liebe Grüße. Kennen wir auch.
Ja, ganz liebe Grüße.
Ein Buch geschrieben? Muss ich das gelesen haben? Weiß ich, ob ihr das kennt?
Das habe ich auch. Das hat sie mir geschenkt.
Ja, mir nämlich auch.
Vielen Dank, Theresa.
Danke, Theresa. Und, oh, Theresa hat mir viel geschenkt, als sie ihr Studium beendet hat. Kleine Side Note. Als sie ihr Studium beendet hat, war die so fertig mit den Nerven. Da hat sie mir richtig viele Sachen geschenkt. Habe ich ein bisschen, ja, ich habe die Situation ein bisschen ausgekostet, sage ich mal, dass sie ein bisschen
ausgenutzt,
bisschen neben der Spur.
Bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und dann Geschenke abgesahnt.
Sie schickte mir ein Rezensionsexemplar und fragte mich dann dazu, was ich denn denken würde, vielleicht mal ein vom Cover inspiriertes Make-up zu machen. Und seitdem mache ich jedes Video einen Make-up-Look inspiriert vom jeweiligen Buchcover.
Ach, das ist inspiriert von den Buchcovern. Also mir war sehr wohl bewusst, dass du natürlich sehr, sehr profesh aussehendes Make-up kannst, wo ich mich auch gefragt habe, woher, selbst beigebracht oder irgendwie professionell irgendwo erlernt?
Es ist selbst beigebracht. Ich halte mich meistens fern von den Gesichtern anderer Leute.
Kann ich auch nachvollziehen.
Geht's da nur um mich eigentlich. Ja, viele YouTube-Tutorials, viele schlaflose Nächte, die ich mir damit dann vertrete. geschrieben habe und viel Mental Illness und ich gehe nicht aus dem Haus und ich habe dann ziemlich viel Zeit dafür, meine neue Fähigkeit zu lernen. Und bei mir, ich weiß, ist so eine Common Experience von vielen Queers, ne? Mein Leben und Identitätsfindung ging halt erst so richtig los, als ich weggezogen bin aus meiner Heimatstadt. Das heißt, so Sachen wie Schminken und so, selbst für jemanden wie mich war das halt bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar, ne?
Was ist deine Heimatstadt? Also ist das so Kleinstadt oder?
Ja, Kleinstadt, Salzgitter bei Braunschweig.
Ah, okay. Make-up-mäßig ist Salzgitter jetzt auch nicht so die Hochburg.
Auf absolut gar keinen Scheißfall. Ich glaube,
das wäre Hochburg Salzgitter.
Da produziert die BBC immer Glow-Up.
Ja, okay, also aber dann bist du über Theresas Input darauf gekommen, dass du zu Buchcovern dich schminken könntest. Und eigentlich wie nehmen jetzt die Buchcover Einfluss auf den Style deines Make-ups?
Es sind immer die Farben. Also es ist immer das gleiche Farbkonzept. Es ist immer versucht derselbe, wie soll ich sagen, wenn es jetzt grün ist mit weißer Schrift, dann versuche ich auch, dass ich hauptsächlich grün habe, ne, bisschen weiß. Also so.
Du hast aber oft auch Reklambücher. Das ist
und
viel
ich
gelb.
Könnte ausrasten. Ich könnte komplett ausrasten. Wirklich, ist ja schön, dass das alles so gleich aussieht, weil so müssen sie auf jeden Fall keine GrafikdesignerInnen beschäftigen. Gehe ich mal zumindest stark von aus. Ich wüsste nicht, wofür. Für mich hat das natürlich bedeutet, gelb, 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 gelb. Und dann nach Möglichkeit immer in verschiedenen Arten.
Ich mag aber diese Reklam-Ästhetik ganz gerne, muss ich sagen.
Ich auch. Ich auch.
Das ist so minimalistisch.
Wollen wir mal, damit sich auch die noch nicht folgen bei Instagram, shame on you, dass die sich ein bisschen mehr darunter vorstellen können, einfach mal ein Reel von dir abspielen.
Gerne. Wir bewerten mal wieder Buchtitel. Venedikas Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs. Titel schon mal gar nicht eingängig. Das ist auch problematisch. Es gibt mehr als einen richtigen Vernunftgebrauch. Und es gibt noch viel mehr falsche Vernunftgebrauch. Eine davon seht ihr jetzt gerade. Aber guter Versuch, René. Dranbleiben, Junior. Maxis Homo Faber. Finde ich super aus offensichtlichen Gründen. Ich liebe Faber Castell und Homo. Hat zwar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, außer man weiß vielleicht, was Homo Faber bedeutet. Aber sonst supi. Dadurch ist die Redewendung entstanden. Außen hui, innen pfui. Zu guter Letzt Moby Dick. So eine Mogelpackung. Es geht um eine Wahl. Ich dachte, es geht um Schwend. Das war's für heute. Bye.
Sehr lustig, da muss ich immer sehr lachen.
Ich finde sie auch so funny.
Da bleibe ich immer hängen bei deinen Videos.
Das ist so lieb. Vielen lieben Dank.
Und ich dachte, weil du da so tief drin bist, du hast bestimmt Literatur studiert. Aber in einem anderen Reel habe ich gesehen, dass du sagst, du hast Philosophie studiert. Oder beides.
Sag ich das in einem Reel?
Ja, was jetzt?
Ja. So kommt's dann raus, ne?
Investigativjournalismus bei Caro Worps.
Hä, ich sag das in keinem Video, dass ich Philosophie studiert hätte.
Ich glaube, du hast über irgendwen gesagt, ja, sie hat Philosophie studiert. Und hast du gesagt, ja, same.
Oh mein Gott, über Shader Kurt.
Ja.
Okay, ja, okay, dann habe ich das gesagt wohl.
Aber es ist gelogen. Willst du es hier klarstellen oder sollen wir das so, wollen wir so ein Mysterium um dich weiter aufrechterhalten?
Es gibt manche Sachen, da mag ich ganz gerne, dass sie ein bisschen Mysterium bleiben.
Alles klar.
Kann ich auch verstehen. Ich wurde auch mal in irgendeinem Artikel wurde geschrieben, dass ich irgendwie Kommunikationsdesign und Sozialstudium hätte, was ich auch gar nicht habe. Ich habe gar nichts studiert.
Also manchmal, ich finde es sehr lustig, Fehlinformationen im Internet zu verbreiten. Ne? Das schon mal als erstes. So, das ist eine Leidenschaft von mir. Aber was mir noch wichtiger ist, ich finde ganz gut, dass Leute nicht so unbedingt wissen, ob ich aus einer Kompetenz spreche oder nicht. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also ich meine, es kann sein, dass ich mich mega auskenne und übelst den Durchblick in Literaturwissenschaften habe. Es kann sein, dass ich keine scheiß Ahnung habe und nur diese Playmobil-YouTube-Videos dazu gucke. Ne? So beides ist möglich. Ich finde ganz gut, dass man es nicht weiß, weil wen juckt denn, was ich für einen Abschluss habe, wenn ich einen Abschluss habe. Ganz viele Leute fragen auch, was ich lohnarbeite. Habe ich jetzt kein Problem mit zu erzählen, aber ich frage mich immer, wie langweilig, so, wen interessiert denn, was ich mache, damit ich meine Miete bezahlen kann, so. Lass uns lieber drüber reden, was meine Lieblings-Eissorte ist, also das ist doch viel, viel spannender als...
Was ist deine Lieblings-Eissorte?
Und womit verdienst du deinen Lebensunterhalt?
Also die eine Antwort auf diese Frage ist Schokolade und die andere Antwort ist Marketing. Aber ich sag nicht, welche Antwort zu welcher Frage gehört.
Okay.
Alles klar.
Verstehe. Ja, aber das ist natürlich das Ding, was uns hier im Podcast auch immer beschäftigt. Also man liest sich dann halt so unglaublich viel Wissen an, was man aber auch schnell vergisst. Und dann muss man das halt irgendwo rauslassen, entweder in Reels oder in unserem Fall in Podcast-Form. Deswegen haben wir auch gedacht, wird's uns sehr interessieren, was in deinem Browserverlauf so zu finden ist, womit du dich so beschäftigst. Und da würde ich doch mal galant rüber moderieren, vielleicht in deinen ersten Tab.
Sehr, sehr gerne. Ich bin ehrlich, direkt meine Tabs sind so durcheinander, dass ich mir sogar ein paar Notizen gemacht habe. Ich habe mich gefühlt, als würde ich mich auf eine mündliche Prüfung vorbereiten.
Alles okay, so machen wir das auch immer.
Okay, gut. Also, ich muss erstmal ein Geständnis ablegen. Ich habe mini bisschen sogenannte Schummelei hingelegt in meinem Satz vorhin, weil Max und Moritz waren ein bisschen nur mein Aufhänger. Primär beschäftigt habe ich mich eigentlich mit Wilhelm Busch, nämlich mit dem Urheber von Max und Moritz. Und ich werde mal versuchen, hier einen kleinen roten Faden beizubehalten, wenn ich erzähle, was ich auf meiner Reise durch dieses wirklich ausgiebige Rabbit Hole alles erlebt habe.
Oh, da sind wir jetzt aber sehr gespannt.
Ja.
Also es fing an mit Max und Moritz.
In meinem Kopf fing es an mit Max und Moritz. Und dann habe ich halt gedacht, Moment mal, wo ist man im Leben mal schief abgebogen, dass man bei Max und Moritz landet? Ne? Weil alles richtig sein, unwahrscheinlich, ne? Und da wollte ich herausfinden, was ist es, ne? Wo
du meinst, wie man da landet, das zu konsumieren oder wie man im Leben da landen kann, sowas zu schreiben?
Das zu schreiben.
Alles klar.
Konsumieren, da konnten die wenigsten von uns wahrscheinlich was führen, ne? Ich bin jetzt nie in die Buchhandlung gegangen und habe gesagt, einmal Max und Moritz, bitte. Ich glaube, das lag echt immer so in Praxen, ne? Von so Ärztinnen. Da lagen immer so Max und Moritz
Struffelpeter. Ist so ein bisschen auch aus der Kategorie so Struffelpeter. Genau. Also es gibt so diese alten Kinderbücher, die irgendwie so darke Themen verwursten, wo es dann darum geht, im Falle von Max und Moritz, es sind zwei Kinder, die die Erwachsenen ärgern. Dann werden sie bestraft, indem sie getötet werden, gebacken werden und gegessen werden. Habe ich das richtig im Kopf?
Nee, nicht so ganz hundertprozentig. Also an sich ja, sie werden auch gebacken, aber das überleben sie. Logisch ist es jetzt nicht, aber sie werden gebacken und dann knabbern sie sich aus dem gebackenen Teig wieder raus. So. Und dann kommen sie da weg und sie sterben dann. Und das ist eigentlich viel ekliger, weil sie von einem Müller durch diese...
durch die Mühle.
Durch das Mahlwerk durchgedrückt werden. Und dann kommen sie aber als Korn wieder raus und werden von
das
so
wird von dem Huhn Gänzen aufgepickt. Das habe ich nämlich noch ganz präsent im Kopf, dieses Huhn, was am Ende die Leichenteile von Max und Moritz aufpickt. Also, das ist das, was man in Deutschland ein nettes Kinderbuch nennt.
Ich habe auch noch den Käfer-Prank im Kopf. Bin ich da, oder Maikäfer oder so im Bett?
Absolut korrekt, absolut
Witwe
korrekt.
Bolte, Ritsche, Ritsche, Ratsche. Also, das hat man alles sehr präsent.
So präsent hast du, dass du sogar Ritsche, Ratsche sagen konntest. Das ist beeindruckend für mich, ehrlich gesagt. Ja, da können wir ja direkt einmal ganz kurz drüber sprechen. Max und Moritz ist eine sogenannte Lausbubengeschichte, die ein komplettes Gedicht ist quasi, ne? Also alles da drin reimt sich und es geht um 7 Streiche unterschiedlichster Art. Und da wäre es vielleicht auch ein bisschen falsch zu sagen, die wollten nur Streiche spielen und dafür wurden sie dann umgebracht, sondern die haben schon auch Leute fast getötet oder wollten sie umbringen. Ne? Also die haben Häuser in die Luft gejagt und
Lausbuben halt.
Das sind halt klassische Pranks.
Zwei kleine Pranksters, genau. Genau. Und da wollte ich wissen, was ist mit der Person los, aus dessen Feder diese Geschichte stammt. Erstmal mega interessant war schon mal für mich, ehrlich gesagt, zu sehen, wir machen ein bisschen interaktiv, ne? Wenn ich euch jetzt sage, so, was war Wilhelm Busch, ne? So, da würde mich gerne mal interessieren, was ihr darauf antwortet. So, wenn ich sagen würde, was war Friedrich Schiller? Man würde sagen, so Schriftsteller oder Autor oder so, ne?
Ja.
Und dann würde ich sagen, was war eigentlich Wilhelm Busch?
Also jetzt, wie du eben sagtest, Dichter, Schriftsteller.
Der hat auch gemalt, wenn ich richtig informiert bin.
Hat er das auch illustriert selber, ne?
Das Max ist und schon mal nämlich das erste.
Oder nee, nicht?
Ehrlich gesagt, nein. Weil Miguel hat tatsächlich recht. Er ist eigentlich Künstler gewesen oder wollte es werden, sag ich mal vorsichtig. Hat diverse Ausbildungen begonnen und nicht abgeschlossen. Nachdem er Maschinenbau angefangen hat zu studieren, weil der Vater sich das gewünscht hat, dann hat er das abgebrochen, hat Kunst studiert in Antwerpen, hat das nicht fertig gemacht.
Er ist rausgeflogen, weil er wollte so eine Mühle erfinden, mit der man so kleine Kinder malen kann, bis die am Ende als Korn rauskommen.
Ja, der war tatsächlich nicht so ganz angepasst, ne? Also das hat viel.
Wir waren ein kleiner Lausbub und ein Rebell.
Leute, wirklich, ihr seid da schon mehr auf der Spur, als ich es war vorher, weil Max und Moritz ist tatsächlich gar nicht so weit weg von seinem eigenen Leben. Wilhelm Busch war Künstler und das ist das Ding. Er hat nicht seine Geschichten illustriert, sondern er hat seine Illustrationen mit Text versehen. So rum war es nämlich quasi. Ah. Also er hat alles erst gemalt und erst hinterher hat er dann überhaupt die Texte zu seinen Illustrationen geschrieben. Das bedeutet auch, Max und Moritz gab es erst nur als Bilder und erst anschließend ist dieses Gedicht dazu entstanden. Man kann natürlich mittlerweile sagen, dass er Dichter gewesen ist, aber in erster Linie eigentlich Künstler. Genau, jetzt würde ich mal weiter in mein Dokument hier gehen, das ich mir angefertigt habe. Genau, Wilhelm Busch kommt aus einer großen Familie, juckt, 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 juckt. Und wird dann aber sad mit 9 Jahren wird er dann weggegeben von seiner Familie. Oh. Es wurde nämlich zu voll in dem Haus leider und einer musste gehen.
Es wurde zu voll? Ja. Die haben gesagt, ja, Wilhelm Busch, der wird schon über die Runden kommen mit seinen Malereien.
Die haben dann gesagt, soll
Wilhelm können wir am ehesten verzichten.
Ich schwöre, als er 9 war, haben die gesagt, so, du, der Onkel hat auch noch ein Häuschen, da kannst du vielleicht auch weiterhin, also er durfte schon noch in Ruhe Schule fertig machen zu Hause, also die Grundschule mäßig.
Es ist so ein bisschen Voldemort Origin Story.
Also das war wirklich
so der
krass, ja.
Darke Junge, der dann die Familie verlassen muss.
Oh Mann, ey, bist du das Rabbit Hole gefallen oder ich? Weil genau das ist es so.
Man merkt, wirklich?
Ja, es ist so, das hat ihn alles so geprägt, ne, weißt du? Seine Schulzeit, das war alles so mega autoritär. Es war viel mit Prügelstrafe und so, ne? Und auch zu Hause, alles war so mega kühl. Seine Mutter war so super unterkühlt. Sein Vater war immer weg. Immer wenn er mal ein bisschen Späßchen gemacht hat, ne, hatte mega den Ärger gekriegt und so. Und in der Schule wurde ihm wohl, I don't know, wie wahr das alles ist, ne? Wenn man sagt, das stimmt nicht, dann nicht mit mir meckern, sondern mit den Leuten, die das ins Internet geschrieben haben, hat er oft auf den Arsch gekriegt und so. Und diese Sachen finden sich halt in seinen Werken voll oft wieder. Also, dass Leute auf den Arsch bekommen, ne? Oder dass das geprügelt wird. Oder der autoritäre Zeigefinger, den sieht man ganz oft. Und das war fast mit das Interessanteste, die Figuren, die auftreten, sind fast immer, also alle Werke, das ist so eine Ansammlung an Waisenkindern eigentlich. Ne? Niemand von denen hat Eltern. So Max und Moritz haben keine Eltern. Und auch in anderen Werken, die er geschrieben hat, so Eltern, das kommt nicht wirklich vor einfach. So, und da merkt man richtig, wie seine eigene Biografie doch irgendwie so einen dollen Einfluss hat auf die Sachen, die er dann selber geschrieben hat. Und ich bin so banal an diese ganze Sache rangegangen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ernster habe ich das dann genommen, leider.
So ein Mitleid für Wilhelm Busch entwickelt.
Ja, weil, ey, es ist aber auch crazy, weil ganz ehrlich, dieser Mann trägt auf seinen Schultern ganz schön viele Menschen, die damit ihre Miete bezahlen können heute auch, ne? Ich habe gesehen in Dokumentation, alter Falter, es gibt Wilhelm Busch Biografen, es gibt Vorsitzende des Heimatsverbandes Wilhelm Busch. Es gibt so viele Jobs.
Etliche Hähnchenwagen, die ihre Hähnchentüten mit Max und Moritz Illustrationen versehen
Junge.
Haben.
Ich hab Max und Moritz ob Kölsch. Das wird auch immer noch mal neu rausgebracht.
Max und Moritz wurde in so viele Dialekte und Sprachen übersetzt. Ne? Wirklich, das ist auch unglaublich. Dafür, dass Wilhelm Busch nämlich eigentlich eine ziemlich erfolglose Gestalt gewesen ist, auch was seine Kinderbücher angeht. Weil bevor er Max und Moritz geschrieben hat, hat er ein Buch, die Kinderposse oder Kinderpossen, hat er verlegen lassen. Und das war so ein Flop. Das war der Flop des Jahrtausends, dass dann niemand mehr was machen wollte mit ihm. Und dann hat er gesagt, okay, scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Ne? Ich hab Schulden, keine Ausbildung, jetzt habe ich vielleicht ein kleines Problem. Aber er hatte halt noch Max und Moritz. Und dann hat er damit, ich springe gerade so durch die Zeit hin und her, ne? I'm so sorry.
Gar kein Problem.
Er hat dann einem alten Freund, den er im Studium kennengelernt hat und der schon mal Sachen von ihm herausgebracht hat, hat er dann dieses Buch geschickt und hat ihm so einen Brief dazu geschrieben und war so ein bisschen, ich habe dir dieses Büchlein geschrieben, einfach mal so aus Jux und vielleicht macht es dir auch ein bisschen Spaß, das zu lesen, so, ne? Naja, kannst ja mal reinschauen, vielleicht kannst du es ja mal, der hat nämlich so eine Zeitschrift veröffentlicht und da hatte Wilhelm Busch vorher immer mal wieder so Karikaturen drin veröffentlicht und da hat er gesagt, vielleicht kannst du das ja einfach mal so als Karikatur damit in die Zeitschrift nehmen oder so. Und dieser Verleger fand es aber so cool, dass er gesagt hat, du weißt was, das will ich gar nicht so aufsplitten. Also dann wäre halt immer ein Streich in eine Ausgabe gewesen. Und der Verleger hat dann gesagt, das finde ich so cool, ich will das als richtiges Buch veröffentlichen und ich möchte dir alle Rechte abkaufen. Und dann hat er tatsächlich, also Wilhelm Busch hat dann tatsächlich alle Rechte abgetreten für, ich erinnere mich nicht mehr an die Zahl, aber es war im Verhältnis 2 Jahresgehälter von einem durchschnittlichen Handwerker. So. Also für ihn war das mega viel Patte zu der Zeit und er konnte sich davon seinen Schulden frei machen und so, ne. Gut, wenn er da schon gewusst hätte, was das für ein mega Verkaufsschlager wird, vielleicht hätte er das nicht gemacht, I don't know. So hat er es aber auf jeden Fall gemacht, auf Umwegen.
Und hat alle Rechte an Max und Moritz, also...
abgetreten.
Oh nein, der ist irgendwie troubled.
Schlechter Deal.
Der Wilhelm Busch ist eine troubled Persönlichkeit gewesen und es war auch der OG Lone Ranger, würde ich sagen. War immer alleine unterwegs, hat immer sein eigenes Ding gemacht, war nie. Und da kommen wir zu was, was ich auch gerne zeigen möchte. War immer Junggeselle. Hatte einmal eine Freundin, aber irgendwie, das habe ich den Sprung nicht so richtig gecheckt. Ich weiß nicht, ob ich da einmal zu lange auf mein Handy geguckt habe, als sie das in der Doku erklärt haben. Aber er hatte dann da eine Freundin und die fand ihn ganz toll und hat ihm dann auch ein Zimmer bei sich eingerichtet und so. Und dann war kurz ein Cut in meinem Kopf und auf einmal ging es weiter mit, ja, aber es war ja klar, dass sie niemals seine Kinder und ihr bürgerliches Leben für ihn zurücklassen würde. Und deswegen ging es dann doch nicht. Habe ich gesagt, oh, wo kommen die Kinder? Okay. Wo kommen die Kinder auf einmal her? Aber gut, ich nehme es einfach mal so hin. Aber was Wilhelm Busch hatte, war einen ganz, ganz tollen Jugendfreund. Und dieser Jugendfreund hieß, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Erich. Und Erich hat er kennengelernt, als er bei seinem Onkel angekommen ist. Also er ist ja von seinen Eltern zu seinem Onkel geschickt worden, der mehrere Tage Kutschfahrt entfernt gewesen ist, also schon ein Stück. Und da hat er den gleichaltrigen Erich kennengelernt. Erich und er hatten so die beste Zeit zusammen, ne? Das waren die schönsten Tage und Jahre seiner Kindheit und Jugend, ne? Und dann haben sich ihre Wege natürlich irgendwann getrennt, weil Wilhelm andere Karrierewege eingeschlagen hat und Erich der Müllerssohn war, ist dann auch in die Fußstapfen seiner Familie getreten und ist selber Müller geworden. Das heißt, er ist da geblieben, wo die sich auch getroffen haben. Die haben immer zusammen in dieser Mühle gechillt.
Ah, daher kommt der Mühlen-Content.
Daher kommt der, ja, exakt.
Also
exakt.
Wir haben
die
schon
haben immer bei der Mühle gechillt. Ist geil, wie so Edeka-Parkplatz früher als Jugendlicher. Lass mal Mühle
Lass
chillen.
Lass mal Mühle. Kommst du heute Mühle? Und dann, also man hat schon alle Zutaten, man hat 2 troubled junge
Boys.
Jungen Boys und eine Mühle und traumatische Vergangenheit. Also eigentlich ist Max und Moritz quasi schon, es liegt alles da.
Ey, man sagt auch, dass die beiden das Vorbild sind für Max und Moritz. Und was für mich aber viel interessanter war, also dieser ewige Junggeselle, der nie geschafft hat, irgendwie eine Frau zu finden oder so, nur diese eine wirklich nennenswerte Verbindung da hatte, hat sein Kindheitsfreund, der dann Frau und Kinder auf einmal hatte, immer wieder, über die ganzen Jahre hinweg, hat er ihn immer wieder besucht. Und da habe ich in einer Doku einen ganz spannenden Mini-Ausschnitt gesehen, der mich ganz glücklich gemacht hat irgendwie.
Die Freundschaft hält ein Leben lang. Alljährlich reist Busch nach Ebergötzen, um in der vibrierenden, staubigen Mühle und inmitten der Geräusche von Wasserrad und Mühlstein zu übernachten.
Das ist so Brokeback Mountain coded. Ich schwöre bei Gott, als ich das gesehen habe, ich wusste einfach, die beiden haben gegenseitig ihren sogenannten Max gemoritz. Zu 100%.
Wilhelm, ich wünschte, wir wären wieder in der Mühle. Ich wünschte, wir können diese Mühle niemals verlassen.
Ey, wie sie das sagen? In der vibrierenden Verstand. Ich habe das gesehen, da war mir alles klar, wirklich. Da habe ich gesagt, das ist doch selbsterklärend.
Was halt so in der Mühle passiert, was in der Mühle passiert, bleibt in der Mühle.
Dagegen mehr. Und
aber das ist
Ritsche,
jetzt,
Ritsche, Ratsche. Das
aber das ist jetzt quasi deine Theorie und nicht historisch belegt.
Im Gegenteil sogar. Nämlich, das habe ich natürlich dann gegoogelt, ne, weil ich dachte, ich kann nicht die einzige Person sein, der diese Offensichtlichkeit auffällt. Dann habe ich einen Zeitungsartikel gesehen, schon archiviert, deswegen konnte ich da nicht ganz draufklicken. Aber der Header und der Einleitungssatz haben mich schon so glücklich gemacht. Das heißt nämlich, ich lese einmal vor, Hans Ries, wer auch immer das ist oder war, Hans Ries räumt mit Vorurteilen über Wilhelm Busch auf. keine Spur von Frauenfeindlichkeit, Homosexualität oder anderen Extremen finden sich in den verlässlichen Quellen.
Puh, dann können wir wohl aufatmen.
Max
keine Extremen.
Und Moritz ist nicht schwul.
Ey, da habe ich mich wirklich, das fand ich wirklich sehr lustig und habe mich sehr drüber amüsiert.
Welche Zeitung war das?
Das ist in der Mainpost.
Ah ja, gut zu wissen, okay. Können wir ja mal notieren.
Genau, ich würde noch mal ein, zwei Fun Facts oder auch weniger Fun Facts, überhaupt nicht fun, eigentlich merke ich gerade, wo ich das hier angucke, einfach nur Facts mal droppen. Und zwar, ich habe zu Max und Moritz auch ein Video gemacht. Da haben mich dann zwei Leute, einmal meine liebe Freundin Lotta und einmal noch eine andere Person, darauf hingewiesen, dass es die Annahme gibt, dass Wilhelm Busch mit der Gestaltung von Max und Moritz mit einem von beiden Gott im Scheißhimmel weiß, wer von den Max und wer Moritz ist. Ich könnte es jetzt wissen, ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Einer ist Max, einer ist Moritz.
In meinem Kopf ist Max, der mit den schwarzen Haaren, und Moritz hat oben diesen Pimpel.
Warum weißt du das Strähne. So gut?
Ich habe das, also ich hab das Gefühl, es ist auch nicht gebackupt.
Nehmen wir mal so hin. Moritz ist der mit dem orangenen Haaren.
Ja.
Und über Moritz sagt man, dass seine Gestalt nachempfunden ist Kindern mit dem sogenannten fetalen Alkoholsyndrom. Also wenn in der Schwangerschaft viel oder generell, das weiß ich leider nicht so gut, Alkohol getrunken wurde. Da habe ich dann auch mal gegoogelt und habe einen Artikel gefunden von einem Mediziner, der mit betroffenen Kindern arbeitet, die halt eben dass dieses fetale Alkoholsyndrom haben. Und da geht es halt auch darum, dass, lass mich jetzt nicht alle Charakteristika dieses Syndroms wiedergeben, aber es gibt wohl bestimmte Merkmale, an denen man das an der Erscheinung sehen kann. Also irgendwie dünne Lippen und Augen weit auseinander und sehr dünne Haare. Also auf jeden Fall so Sachen, die auch zu Moritz' Darstellung passen könnten. Mhm. Und dieser Arzt, das war Reinhold Feldmann, der gesagt hat, er ist sich sicher, dass Moritz dieser Darstellung eines Kindes mit fetalem Alkoholsyndrom nachempfunden ist, meinte auch, es ist natürlich auch super naheliegend, weil zu der Zeit, als Willi geboren war oder gelebt hat, wurde halt auch einfach arschviel gesoffen. Also da sind die Leute doll abgegangen und deswegen ist es halt auch voll wahrscheinlich, dass Wilhelm Busch um sich herum und in seinem Heranwachsen viele Kinder gesehen hat, die halt eben das fetale Alkoholsyndrom hatten, ohne zu wissen, dass es dieses Syndrom gibt. Ich nehme manchmal an, dass es zu der Zeit schon bekannt gewesen ist. Genau, also das habe ich noch gefunden und fand ich ganz interessant. Dann ebenfalls nicht fun, aber sollte wohl nicht unerwähnt bleiben, wenn man über Wilhelm Busch spricht, gibt es auch einen Antisemitismusvorwurf. Vorwurf sage ich eigentlich immer ein bisschen ungern, weil das klingt so wie, als wäre es eh ein bisschen haltlos, so meine ich das nicht. Es geht darum, oder es gibt Kritik, dass Wilhelm Busch in seinen Werken oft so sehr stereotype Darstellungen von Juden und Jüdinnen verwendet, die halt eben voll so antisemitische Tropes bedienen.
Auch in den Kinderbüchern oder
gerade
auch,
in den
Kinderbüchern,
sagen,
okay. Interesting, krass. Wusste ich nicht.
Ich auch nicht, in Max und Moritz auch nicht, aber in anderen, ich meine in der Frommen Helene sogar, aber ich bin nicht ganz sicher, da bin ich nicht so viel weiter reingegangen. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, das stimmt nicht oder so, das steht mir überhaupt nicht zu, aber es gibt da sehr viele verschiedene Stimmen zu. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Golo Mann hat gesagt, es kann schon sein, dass er ein bisschen antisemitisch gewesen ist, ne? Aber jetzt vielleicht nicht so ein mega harter Antisemit. Weil wenn das so wäre, dann hätte er ja nicht irgendwie nur 2-3 Mal in seinen 30 Jahren Wirken mal eine jüdische Figur auftauchen lassen, die dann auch noch als Opfer dargestellt wird, sondern wäre die Sache ein bisschen anders angegangen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, das wäre falsch, das nicht zu erwähnen, wenn man über Wilhelm Busch spricht, dass es diesen Vorwurf gibt. In dieser absolut beschissenen Doku, die ich gesehen habe, hat dann einer gesagt, das könne ja gar nicht sein, weil der war ja auch mit einem Juden befreundet.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, gut,
gutes Argument.
Er hat aber auch gesagt, also dass es da so Antisemitismus gab, so im Bürgertum, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Hammersatz.
Da habe ich auch gedacht, naja, wie denn? Also, okay. Schatz, das ist doch schon ein bisschen was her, ne? Also, ich würde auf jeden Fall jetzt mal meinen letzten Tabs schließen und nochmal enden hier mit zwei Sachen. Einmal nämlich, jetzt wirklich ein bisschen Trivia, Martin Schulz wollte ich schon sagen, Wilhelm Busch. Wilhelm Busch ist bekannt als deutscher Vater des Comics. Das fand ich auch ganz spannend. Aha. Also war vielleicht nicht der erste, der einen Comic produziert hat, aber auf jeden Fall so die erste einflussreiche Person, ne, die mit Comics so durchgestartet ist. Auch wenn es ja mehr so politische Satire gewesen ist, die er abgezogen hat.
Es gibt auch noch einen Max und Moritz Comicpreis in Deutschland, der, glaube ich, nach ihm benannt wurde.
Ja. Oh mein Gott, was wäre eigentlich mit diesen ganzen Meerschweinchen passiert, wenn Max und Moritz nicht erfunden worden wäre? Weil irgendwie heißt doch jede Meerschweinchenpaare Max und Moritz, glaube ich.
Auch Ponys heißen gerne Max und Moritz.
Was hätten die alle gemacht? Witwe Bolte wäre vorbei, ne? Dieser Hähnchenwagen wäre Ende. Die Meerschweinchen wären
Solidarität
alle...
mit Witwe Bolte.
Solidarität mit ihrem Spitz, weil die scheiß Max und Moritz, die ja bestimmt einfach nur missverstanden waren und Kinder an die Macht, finde ich ja auch ganz toll und so. Ne? Also ich habe schon Sympathiepunkte für die übrig. Aber die haben ja erst diese Hühner und den Hahn getötet von Witwe Bolte. Und dann hat sie 2 Minuten getrauert und sie dann zubereitet und wollte sie essen. Und dann haben Max und Moritz aber noch diese gebratenen Hähnchen geklaut. Und als Witwe Bolte dann kam und das gesehen hat, hat sie gedacht, das war der Spitz. Und wollte dann den Spitz verprügeln.
Oh.
Und das ist nicht okay. Und da ziehe ich eine Grenze nämlich.
Ja.
Und genau, aber das war nicht die Trivia, mit der ich enden wollte, sondern enden wollte ich noch mit, dass Willi so krass viel geraucht hat, dass er regelmäßig eine Nikotinvergiftung gekriegt hat.
Ach, das ist ja schön. Das da ist ein schöner gedacht, Abschluss.
Ja, der hat geraucht wie ein scheiß Aschenbecher auf jeden Fall. Also am Ende ist er dann irgendwo, das war dann wieder ein bisschen iconic, ehrlich gesagt. Der ist dann irgendein Haus gezogen in so ein Mini-Zimmer und da hat niemanden mehr zu sich eingeladen, ist nicht mehr rausgegangen. Ich habe gedacht, gucke ich in den Spiegel gerade oder was? Ist das hier jetzt sehe ich meine Zukunft? Ja, und ist er da leider mit 75 Jahren schwachem Herz gestorben.
Naja, aber hat ein großes Werk hinterlassen,
mehrere.
Ein großes Mysterium, was in der Mühle passiert ist und ganz viel geraucht. Also er hatte ja dann ein gutes Troubled Leben.
Das ist so Mikro-Hotet. Genau.
Oh
ich mein, damit,
dann
damit
schließt du deine Tabs.
Schließe ich meine Tabs und sage danke, Willi. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, der hätte mich echt scheiße gefunden, ehrlich gesagt auch. Und ich ihn wahrscheinlich auch, wenn ich ihn
We
so...
We never know.
Ja. Wahrscheinlich.
Ey, aber vielen Dank, Timo, für diesen Max und Moritz Deep Dive.
Gerne.
Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Miguel, was hast du denn heute mitgebracht?
Bei mir geht's heute auch in die Welt der Literatur. Ja, ich habe mir auch gedacht, wenn wir hier heute schon mal so einen Bücherwurm da haben wie dich, Timur, dann muss ich natürlich auch literaturmäßig hier mal auffahren. Und ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe seltenst in meinem Leben von einer einzigen Person mehrere Bücher gelesen, aber von einer Person sehr wohl. Und ich bin nicht stolz drauf. Es sind die Bücher von Pop-Titan Dieter Bohlen. Und ich habe mir dazu nochmal in dieser Woche die Tabs geöffnet. Die habe ich schon vor ein paar Jahren gehört und mir das jetzt nochmal in Erinnerung gerufen und nochmal ganz viel Pressematerial und Talkshow-Auftritte dazu angeguckt, weil diese Bücher wirklich sehr, sehr viel Zündstoff waren für extrem viele Skandale. Und ich habe mir alles nochmal angeguckt und eine regelrechte Materialschlacht hinter mir. Dieter Bohlen erstmal, sollte glaube ich jeder Hörerin ein Begriff sein, Modern Talk. Talking Thomas Anders, DSDS, Supertalent, Kim David, Nadel, Verona, Estefania, Carina, You're My Heart, You're My Soul, Brother Louis, Louis, Louis. So damit mit diesen Begriffen.
Geronimo Cadillac.
Ricky King. Kann man, glaube ich, schon Dieter Bohlen ganz gut zusammenfassen. Er ist natürlich ein deutsches Entertainment-Urgestein, der immer für seine besonders charmante und menschenfreundliche Art, seinen guten Stil und seine leisen Zwischentöne bekannt und geliebt
wird.
Ne, sehr gute Musik. Ne, gerade die leisen Zwischentöne, die bei ihm auch alle nur 2 Akkorde haben. Ne, das sind die üblichen Witze über ihn und seine schlechte Musik, die man aus eigentlich, also die gehören zum Inventar von deutschen Comedy-Shows und Boulevardzeitungen. Ne, sein skandalöses Privatleben wird
das
über
epische
Jahre.
Battle mit Thomas Gottschalk,
ja.
Falls ich jetzt hier noch nicht zu viel vorwegnehme.
Oh mein Gott.
Also ganz, ganz viele bekannte Geschichten gibt es über ihn. Zum Beispiel natürlich, dass seine Ehe mit Verona Poth, damals Feldbusch, nur 30 Tage gehalten hat. Dann gab es die Scheidung oder ein angebliches Verhältnis, das Dieter Bohlen hatte mit der Kosmetikerin Janina Josefian. Die wurden in flagranti in einem Teppichladen erwischt.
Die wurde
angeblich
doch nur das Teppichluder genannt.
Genau. Woraufhin die Bild-Zeitung sich den Begriff Teppichluder
ausgedacht hat. Wir distanzieren uns von Teppichluder.
Sie aber mit diesem Titel Teppichluder danach noch sehr lange bis heute eine Reality-TV-Karriere bestreiten konnte. Gerade jetzt frisch in der letzten Staffel Promis unter Palmen, die ich nicht geguckt habe, das habe ich jetzt nur nachgelesen. Aber fand ich auch krass, also dass Dieter Bohlen, egal mit wem er zusammen ist und das in der Öffentlichkeit landet, dass dann diese Menschen auch automatisch auch eine Karriere darauf aufbauen können. Und selbst wenn man quasi nur ein Hookup in einem Teppichladen hatte. Also alles, was mit Dieter Bohlen zu tun hat, wird irgendwie erfolgreich und bringt Kohle ein. So viel ist klar. Irgendwie weiß er scheinbar, wie das Game funktioniert und hat im Prinzip auch schon so früher in Zeiten, in denen es noch gar nicht so Reality-TV gab, diese Mechanismen total gut bedienen können, dass er einfach so Gossip um Drama und dramatische Trennung und Dating-Geschichten, wie wir sie heute aus 1000-Insel-Formaten kennen, früher über die Presse und vor allem natürlich die Bild-Zeitung und RTL gespielt hat. Also man kann ihm sehr, sehr viele Dinge vorwerfen, das hier gleich mal vorweg, aber nicht, dass er nicht erfolgreich wäre mit dem, was er macht. So war es dann tatsächlich auch mit seinen Büchern. Also da hat er dann plötzlich 2002 für alle überraschend eine Literaturkarriere eingeschlagen mit hauptsächlich zwei Büchern, die ich hier heute bespreche. Er hat eigentlich noch ein paar mehr geschrieben hinterher, aber ich lasse heute mal die Bücher Meine Hammersprüche von 2006 und Der Bohlenweg planieren statt sanieren von 2008 lasse ich hier heute mal außen vor, um die soll es nicht gehen.
Schade.
Das denkst du dir nicht aus gerade.
Nein, das sind alles echte Bücher.
Meine Hammersprüche.
Das habe ich mir jetzt auf Medimobs bestellt, aber ist noch nicht angekommen leider. Da kann ich vielleicht nächste Woche mal draus zitieren. Bei mir soll es heute um die zwei Bücher gehen, Nichts als die Wahrheit und Hinter den Kulissen. Die sind direkt hintereinander erschienen, das erste 2002 und direkt danach das andere 2003. Also genau in der Phase, in der es mit Deutschland sucht den Superstar gerade losging und mit Modern Talking zu Ende. Also, fangen wir mal an, das erste Buch unter die Lupe zu nehmen.
Kann ich mal ganz kurz sagen, du wächst gerade richtig viele Memories in mir. Ehrlich gesagt, ich habe komplett vergessen, dass Dieter Bohlen so stattgefunden hat.
Hast du die SDS geguckt?
Ich habe die SDS geguckt, aber was gerade vor allem in mir wach wird, ist Penisbruchgate.
Ja.
Und dieser Zeichentrickfilm.
Ja,
richtig.
Der über Dieter Bohlen
Dieter,
gemacht
der Film,
wurde.
Den habe ich öfter geschaut, als man sollte.
Komplett vergessen, das wird gerade richtig wach. Und ehrlich gesagt, vielleicht gucke ich den nachher.
Ich habe den gestern geguckt, in Vorbereitung auf die Folge heute. Denn der Dieter-Film, also ein Zeichentrickfilm, der auf RTL lief, ist die Verfilmung dieses ersten Buchs. Und das haben sie als Zeichentrickfilm gemacht, weil eben in diesem Buch so viel justiziabler Gossip gedroppt wird, dass sie das als Karikaturen inszenieren mussten, damit nicht so viele Klagen kommen können. Und da sind diese ganzen Sachen, die ihr gerade angesprochen habt, Penisbruch und diese ganzen Geschichten werden nämlich sehr, sehr detailliert in diesem Buch Nichts als die Wahrheit ausgebreitet. Wir hören mal die Einleitung des Hörbuchs, was er auch noch selber eingesprochen hat, hören wir jetzt mal
Am
hier.
Am Anfang vom Film ist er so ein Spermium mit dem Gesicht von Dieter.
Oh mein Gott.
Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum schreibt Bohlen jetzt ein Buch? Und ich kann dazu Folgendes sagen. Oft, wenn ich auf der Piste bin, werde ich gefragt, Dieter, Mensch, wie kriegt man so viel Kohle, wie kriegt man so viel Frauen, wie kriegt man so viel Autos und wie machst du das immer in den Medien zu sein? Die Zeit scheint jetzt einfach reif für ein paar Antworten. Frage 1 bis 3 werden schnell geklärt. Dazu gehört, man muss ein bisschen Talent haben und natürlich arbeiten, 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 arbeiten. Dann kommt irgendwann auch die Kohle. Und wenn du Kohle hast, hast du irgendwann auch Frauen und natürlich auch Autos.
Hast du Kohle, hast du Frauen, hast du Autos, in der Reihenfolge.
Kim Kardashian codet, ne?
Ja, er ist sehr so auf Erfolgs-Business-Mensch-Vibe und hat ein sehr, sehr einfaches Weltbild, glaubt man. Und dieses wird dann jetzt auch auf den 300 Seiten intensiver ausgeleuchtet, weil eigentlich ist Nichts als die Wahrheit eine so als Memoiren getarnte Lästerparade. Also er erzählt dann so von seiner Kindheit zwar, wo er bescheiden aufgewachsen ist und dann, fand ich auch einen lustigen Funfact, als Jugendlicher in der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, aktiv war.
Wirklich?
Dieter
Echt?
Bohlen war Kommunist als Jugendlicher. Überraschung.
We all have paths, I guess.
Ja. Er hat dann aber auch irgendwann in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, warum er da raus ist, ja, ich bin irgendwann normal geworden. Fand ich.
Oh, das ist doch dieses Churchill-Zitat, ne? Wer jung ist und Herz hat, ist Kommunist und wer alt ist und noch Kommunist ist, hat keinen Verstand oder irgendwie so ein Scheiß.
Ja, irgendwie sowas, so. Ja.
es ist so ein bisschen Ratgeber, es ist ein bisschen Memoiren, aber eigentlich geht es darum, die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, die ordentlichst in die Pfanne zu hauen. Und er erzählt dann so seine Geschichte, wie er unbedingt ins Musikgeschäft wollte und alles dafür gegeben hat, sich hochgearbeitet hat vom Nobody zum Star. Das sieht man auch alles in dem von euch eben schon angesprochenen Film, der Dieter-Film in Zeichentrick. Ja, er hat sich diesen Erfolg dann da eigentlich so erdreistet, so erzählt er das auch selber, bespricht aber auch vor allem seine ganzen eigenen Boulevardskandale. Also er gossipt einfach hemmungslos und unglaublich indiskret und haut auch so Bumsgeschichten raus, wo er mit Prominenten gebumst hat und beömmelt sich selber darüber. Zum Beispiel auch mit Brigitte Nielsen, der damaligen Frau von Sylvester Stallone, mit der er angeblich laut diesem Buch ein Dreier hatte in Los Angeles.
Mit Sylvester Stallone?
Nee, mit Brigitte Nielsen und einer Freundin.
Ach so.
Nee, er hat die ganze Zeit Angst, dass Rambo dann nach Hause kommt und aus ihm eine Ledertasche macht, so sagt er das dann da auch. Naja, also aus dieser Kategorie Stories sprechen wir hier und man merkt auch daran, wie er es betont, in dem Hörbuch, er kichert dann da selber auch immer so drüber. Also der checkt schon, wie unmöglich das eigentlich ist, was er da gerade einliest. Und dann bekommt man eben diese ganzen Skandale aus seiner Sicht präsentiert. Allen voran natürlich die berühmte Geschichte auch, wo er eines Nachts mit Estefania nackt in den Wald geflohen ist, weil er dachte, ein Einbrecher wäre im Haus. Es war dann aber nur die Polizei, die wegen Fehlalarm in sein Haus eingedrungen ist. Und die mussten dann irgendwie nackt aus dem Fenster springen und in den Wald flüchten. Und natürlich auch von eben euch schon angeteased, die berühmt-berüchtigte Penisbruch-Geschichte. Also ein Penisbruch, den er sich zugezogen hat beim Sex mit Nadel.
Sex war mit ihr eins mit Sternchen, Nudeln mit Trüffeln, Eis mit Sahne. Das ist das, was Nadel am besten kann. Das ist nicht gemein gemeint, sondern liebevoll.
Bestimmt.
Die hat auch Lob verdient. Ich war mit vollem Eifer bei der Sache, als plötzlich machte, als ob ich mit dem Fahrrad über eine Dose gefahren wäre. Mein bestes Teil hatte einen Platten. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, blutete wie Sau.
Ja.
Also die Penisbruchsache, es klingt schmerzhaft, tut mir leid, aber also Nadel konnte, was Nadel am besten konnte, war Sex, aber das ist lieb gemeint jetzt für Nadel.
Das sind doch die nettesten Worte, die er für seine eigentlich alle Ex-Freundinnen findet. Also an diesem Buch ist wirklich sehr, sehr viel niederträchtig und falsch, aber es ist leider auch so entertaining, sich das anzuhören. Das tickt natürlich genau den Voyeurismus an, den man manchmal so befriedigt haben möchte. Und er dekliniert es eben alles durch, private Liebschaften, Bumsereien, der Rise and Fall von Modern Talking wird durchdekliniert. Kein einziges gutes Haar wird an seinem langjährigen Bandpartner Thomas Anders gelassen. Noch weniger an seiner damaligen Freundin Nora, die wohl zum großen Teil für den Bruch in der Band verantwortlich war, laut Dieter. Auch da sieht man das Ganze satirisch aufbereitet in dem Cartoon-Film.
Da gibt es doch diese Szene, wo Thomas Anders dann immer diese Nora-Kette anhat, die größer ist als er selber, wo er so angekettet ist.
Ja, irgendwann muss er dann mit den Händen und dem Kopf durchkommen. Und Thomas Anders wird in dem Film übrigens als extreme homophobe Tuntenparodie dargestellt. Also der kommt da rein und sagt, hallo, ich bin Thomas Anders. So, auf Michael Bulli-Herbig-Basis redet der da. Das ist wirklich krass.
Aus welchem Jahr ist der Film?
Der Film ist aus dem Jahr 2006. Also es hat ein paar Jahre gedauert, bis sie den produziert haben. Ursprünglich auch fürs Kino. Die wollten den dann nicht und dann haben sie ihn auf RTL ausgestrahlt. Ja. Und dieser ganze Gossip führte natürlich dazu, dass unglaublich viele Menschen wissen wollten, was in diesem Buch steht. Was wiederum dazu geführt hat, dass unglaublich viele Menschen dieses Buch gekauft haben. In wenigen Tagen waren das nämlich schon 230.000 Exemplare. Es wurde extra eine Meinungsforschung des Düsseldorfer Forschungsinstituts in Auftrag gegeben, das herausgefunden hat, dass insgesamt 500.000 Deutsche dieses Buch kaufen wollen. Die Kritiken fielen natürlich grottig aus, aber trotzdem ein immenser Erfolg für Dieter Bohlen und natürlich auch für die Bild-Zeitung. Denn der Erfolg lag vor allem auch daran, dass die Bild-Zeitung an diesem Buch mitgearbeitet hat, ganz immens. Die haben die PR-Maschine rollen lassen und im Prinzip ist das Buch ein Produkt der Bild-Zeitung, denn allein der Verlag schon, in dem das Buch erschienen ist, der Heine Verlag, der gehört zu Axel Springer. Und die Co-Autorin des Buchs war auch gleichzeitig Bild-Chefreporterin und die damalige Frau von Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. So, und die haben zusammen dieses Skandalbuch, was sich tatsächlich auch einfach liest wie so Bild-Zeitungsartikel, zusammengeschustert. Und es hat voll eingeschlagen und extrem gut funktioniert, wurde eben verfilmt.
Welche Wege musst du gehen, um von der Kommunistischen Partei dahin zu kommen?
Ja, das frage ich mich auch. Ganz komische Wege. Also von der Kommunistischen Partei bis zur Bild-Zeitung, RTL, das ganze Leben ausschlachten, damit es dann als Cartoon auf RTL nochmal verfilmt wird, finde ich crazy.
War für euch auch immer, für mich war immer Dieter und Werner. Das war für mich so wie Strowel, Peter und Max Moritz.
Das ist ja sehr ähnlich.
Das war irgendwie so derselbe Schlag.
Ja, auch das kleine Arschloch, finde ich, ist auch so in diesem Style. Also das war da irgendwie auch gerade so modern. Und mit diesem Erfolg in der Tasche hat Dieter Bohlen dann natürlich direkt nachgelegt und wollte noch einen draufsetzen. Also dieses eine Skandalbuch war nicht genug. Nein, er schoss direkt das zweite hinterher, hinter den Kulissen. Und hier tut er jetzt nicht mal mehr so, als wären das irgendwie Memoiren, sondern die Kapitel sind einfach voller Lästereien und haben diese Überschriften.
Wolfgang Job oder schnucklige Schokopopos. Modern Talking oder warum Thomas immer Pucci-Mucci-Korsetts trug. Jens Riva oder so luchs ich mir einen Jaguar. Jenny Elvers oder die Queen Mom, der Luder. Nena oder Birnchen im Dekolleté, Teddys unter den Achseln.
So, also er lässt jetzt richtig vom Stapel.
Es ist einfach Gossip, sortiert nach Personen, nach Kapiteln.
Also er erzählt dann da, wie Jens Riva ihm angeblich einen Jaguar geklaut hätte, wie er Nena im Cabrio durch das Kleid auf den Busen geschielt hätte, macht sich über Äußerlichkeiten von sämtlichen Prominenten lustig, betont dann immer so die Pausbecken von diesem oder jenen, macht sich halt einfach darüber lustig und das hagelte natürlich sofort eine Menge Klagen, aber auch Talkshow-Auftritte sowohl für Dieter als auch für alle Prominenten, die in dem Buch genannt wurden. Also es war dann Dieter bei Beckmann, Dieter bei Kerner, Nadel bei Kerner, Nadel bei Beckmann. Nadel, die übrigens kurzzeitig in dieser Phase auch kurz mit Ralf Siegel zusammen war. Verona bei Kerner, Thomas Anders bei Kerner, der dann damals nochmal das ausdrücklich betonen wollte.
Noch eins, das ist ganz wichtig. Ich habe ja niemals gegen diese Boulevardlügen, nennen wir es einfach mal so, und gegen die Beleidigung oder sowas geklagt.
Da würden Sie sagen, das ist Tagesgeschäft.
Das ist Tagesgeschäft, ja. Durchlesen, denken, naja, stimmt nicht und dann weiter. Aber ich muss dagegen klagen und muss dagegen vorgehen, dass ich einfach nichts gestohlen habe.
Also dieser Kinderkrieg, ich habe nichts geklaut. Doch, aber Dieter hat gesagt, du hast was geklaut. Nein, ich habe nichts geklaut. Also dagegen hat Thomas Anders dann geklagt. Auch Jenny Elvers hat geklagt, Jens Riva hat geklagt und eben Thomas Anders. Thomas wollte auch einfach nur eine Entschuldigung von Dieter haben, die hat er aber auch einfach nicht bekommen. Und dann hagelt es eben einstweilige Verfügungen gegen das Buch und auch Dieter Bohlen durfte dann öffentlich nicht mehr daraus vorlesen. Und das wurde auch betont bei einem Promo-Auftritt, den Dieter und Estefania zusammen bei Wetten, dass hatten. Da wurde das Ganze auch thematisiert.
Also mir hat heute so ein Anwalt geschrieben, dass ich also zum Beispiel aus dem Buch nicht zitieren darf oder dir die Gelegenheit geben darf, aus dem Buch vorzulesen oder dessen Inhalt sinngemäß wiederzugeben. Ist das eine ernstzunehmende juristische Auseinandersetzung oder sagst du alles Larifari?
Das ist alles Peanuts.
Das ist alles Peanuts. Also er durfte nicht, Thomas Gottschalk durfte bei Wetten, dass nicht darüber berichten, was in diesem Buch steht. Dieter Bohlen macht da einfach seinen Promotalk, sagt, das ist alles Pillepalle. Er sagt einfach nur die Wahrheit und alle anderen lügen. Und er wird dafür von diversen Menschen auf der Wetten-Das-Couch kritisiert, unter johlendem Publikumsapplaus. Und Dieter holt dann nochmal zu einer Erklärung aus.
Oh, das Publikum ist gegen Dieter Bohlen.
Ja, ja, das Publikum ist sehr wohl gegen Dieter Bohlen. Das ist natürlich das Wetten-Das-Publikum. Thomas Gottschalk galt in dieser Zeit als der große Konkurrent von DSDS, beziehungsweise DSDS hat sehr, sehr viel Quotenmarktteile von Wetten-Das immer abgekapselt. Deswegen haben die ja eh so eine Rivalitätsverbindung. Und hier war natürlich Thomas Gottschalk noch als der Gute im Spiel. Der weiß, wie man sich benimmt und Dieter Bohlen ist der Rowdy von der letzten Bank und kommt da eben rein und pöbelt ein bisschen. Weshalb natürlich, man sieht dann immer so Ausschnitte, wie dann so Leute im Publikum sitzen und so dem Kopf schütteln und immer sagen, nein, wie kann der Bohlen nur? Fand ich auch irgendwie ganz geil.
Ey, danke fürs Wachmachen dieser ganzen Scheißerinnerung, ist ja mega geil. Ich glaube, ich werde auch noch in dieses Loch fallen.
Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Clips und Talkshow-Auftritte, die sich lohnen, mal anzugucken. Dieter Bohlen holt dann jetzt eben nochmal zu einer Erklärung aus, warum er das Ganze überhaupt macht.
Ja, natürlich verdiene ich unheimlich gerne Geld. Und ich hoffe, dass das jeder in Deutschland tut. Dann haben wir nämlich keine Sorgen mehr. Dann haben wir keine Arbeitslosen mehr. Dann haben wir eine super Finanzsituation.
Also wir schreiben.
Gib mal, was ist das so?
Wir schreiben alle ein Buch und dann geht es uns wieder besser. Nee,
ja, das hat er schon gesagt.
Oh mein Gott.
Wir schreiben jetzt alle ein Gossip-Bums-Buch. Und dann haben wir in Deutschland keine Probleme mehr.
Keine Arbeitslosen mehr, keine Finanzlage.
Ich finde das irgendwie so wild, dass man sich da reinsetzt in diese Sendung und das behauptet. Und diese Stimmung im Saal ist wirklich kochend und das Publikum johlt. Aber natürlich, Thomas Gottschalk versucht die Situation zu retten. Und natürlich gibt es immer noch eine Sache, auf die sich Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk am Ende einigen können. Nämlich, dass es immer noch eine Frau in der Reihe gibt, die am Ende die dümmste von allen ist. Und darum wendet sich Thomas Gottschalk jetzt nochmal zu Estefania, um sie nach ihrer Sicht der Dinge zu befragen und legt dann, aber da müsst ihr jetzt auch mal drauf achten, also er befragt sie erst und legt danach eine thematische 180-Grad-Wendung hin, die sich wirklich gewaschen hat. Achtet mal auf diese fantastische Überleitung.
Estefania, das ist natürlich auch nicht einfach. Ja, stell mal vor, in 3 Jahren bist du unten durch und der schreibt ein Buch und dann bist du die Dumme. Ist, da kann sowas passieren?
Über mich nicht so viel zu erzählen gibt. So, weil wir
du bist ganz vorsichtig zu Hause. Sagst nichts, machst nichts, da kann nichts passieren.
Nein, das stimmt nicht. Aber wir leben ja jetzt schon, oder wir sind ja jetzt schon 2,5 Jahre zusammen.
Wow.
Mhm, das ist schon eine Zeit. Und die Zeit war wunderschön und ist immer noch wunderschön. Und da gibt es eigentlich nichts Schlechtes zu erzählen, oder?
Da freue ich mich. Vielleicht fällt ihm noch was ein. Also, jetzt.
Jetzt kommt die Überleitung.
Jetzt, pass auf, kommen wir zu unserer Trampolin-Wette. Sport, bist du sportlich?
Also okay, kommen wir zu unserer Trampolin-Wette. Daraufhin kommt eine Wette, wo eine Frau auf einem Trampolin sitzt, mit ihrem Hintern erraten muss, welche Trampolin-Figur die Person, die darauf hüpft, gemacht hat. Dazu müssen sich jetzt Estefania und Dieter Bohlen verhalten.
Ja, also, und Spoiler, es gab dann doch was zu berichten bei Estefania.
Ja, auch das.
Dieses ganze Line-Up da ist aber auch wirklich der Mount Rushmore der Scheiße aus Deutschland. Ne? Also das ist, mein Beileid, dass du dir das reingezogen hast.
Also diese Wette findet statt, die wird gewonnen und danach kommt es dann noch, weil Thomas Gottschalk ihm doch nochmal einen Spruch drücken muss zu diesem Buch, zu einem regen Handgemenge zwischen Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk.
Oh. Ha, ha, helft mir! Auf. Dem habe ich es gezeigt, oder? Oh mein.
Die machen Spaßkampf.
Das war auf jeden Fall kein Spaß. Das war real.
Das war irgendwie real, ne?
Das war real.
100%. Kurz entglitten irgendwie diese Situation. Wirklich.
Die sind aufeinander gesprungen, haben sich so als Spaßkampf getarnt, gewirkt, sich so ein bisschen hin und her geschleudert.
Dann hat Gottschalk noch Bohlen im Weg in so einen Tritt versetzt.
Ja, und dann setzt er sich wieder auf die Couch. So in etwa verliefen viele Promo-Auftritte von Dieter Bohlen in der Zeit. Diese Klagen haben natürlich auch Nachwehen mit sich gezogen. Am Ende musste Dieter Bohlen und sein Verlag Stellen streichen, beziehungsweise sie haben sie nicht gelöscht oder gestrichen, sondern geschwärzt, sodass man, auch wenn man heute noch das Buch kauft, lesen kann, welche Stellen geschwärzt werden mussten. Stellen über Thomas Anders wurden nicht gelöscht. Auch Fotos, auf denen eindeutig Thomas Anders zu sehen ist, die er raushaben wollte, sind nur so gepixelt, also so Modern Talking-Bilder.
Wer könnte die andere Person mit den langen, dunklen Haaren sein, und neben Dieter Bohlen?
Es gab noch ein paar andere Reaktionen, die große Kreise gezogen haben. Unter anderem hat Frank Farian, ein anderer berühmter Musikproduzent, ein Antwortbuch geschrieben mit dem Titel Stupid, dieser Bohlen. Darin soll er dann als Scharlatan entlarvt werden, der, Obacht, nicht nett ist und nix kann. Was natürlich Dieter Bohlen extrem schadet.
Ja.
Worauf Dieter Bohlen nur gesagt hat, ja, dass Frank Farian vor allem deshalb sauer ist, weil der wollte ursprünglich mal in die DSDS-Jury und RTL hat aber gesagt, der ist nicht erfolgreich genug und haben ihn deswegen genommen und Frank Farian ist dann raus. Also der ist nur neidisch und auch Nadel hat ein Antwortbuch geschrieben. Ich finde, wie seht ihr das? Ich finde, das wirkt nicht sehr souverän, wenn man dann mit einem, also auch mit einem Buch antwortet, oder?
Na klaro, Diss-Tracks, die haben das geklärt, wie wir das in Salzgitter geklärt hätten. Da wären wir ins Studio gefahren, hätten erstmal einen Diss-Track rausgehauen.
Erstmal wieder ein Diss-Buch. Im Heine-Verlag. Richtig.
Und sind wir mal ehrlich zueinander, die machen genau das, was auch die ganzen intellektuellen, akademisierten Leute machen würden. Ja. Nämlich in Büchern aufeinander antworten und sich nicht einfach gegenseitig sagen, Junge, halt mal die scheiß Fresse. Sondern dann wird das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch geschrieben und Hans Jonas antwortet mit das Prinzip Verantwortung. Und so hat Dieter Bohlen seine Memoiren verfasst.
Ja, und Nadel genau so ist geantwortet. Es.
Für mich ist das das gleiche Prinzip.
Nur, dass Nadel halt geantwortet hat mit dem Buch Ungelogen, Zickenkriege, Schlammschlachten, Sektverstecke hinter den Türen von Tötensen, was ich auch einen Hammer-Titel finde. Und Nadel hat auch noch einen weiteren Trick angewandt. Und zwar hat sie auf ihrer Webseite nadel.de einen Link eingerichtet, wo man das Bohlenbuch kaufen konnte, in dem sie so durch den Dreck gezogen wurde. Und hat somit mit Tandjeme noch quasi ein bisschen Geld verdient, wenn man über ihren Link dieses Buch gekauft hat.
Aber das ist smart. Dann hat sie zumindest ein bisschen Kohle da abgezwackt.
Gut, die Kohle hat auch nicht lange gehalten, wie wir wissen bei Nadel.
Hey, aber bedeutet das, dass irgendwo in Deutschland die unzensierten Versionen noch im Umlauf sind?
Ja, wahrscheinlich. Also die erste Auflage war unzensiert.
Könnt ihr euch bei uns melden, falls ihr die erste Auflage von Dieter Bohlenbuch habt, bitte?
Die würde mich auch sehr interessieren. Naja,
mich auch.
Trotzdem fand ich es nochmal krass bei der Recherche zu sehen, wie viele Skandale Dieter Bohlen in seinem Leben hatte und auch wie er die ausgeschlachtet hat und auch wie komplett unsensibel der über alles rübergemäht ist, worüber ich bei der Recherche auch gestoßen bin und ich nicht mehr wusste bzw. nicht mehr so präsent hatte, ist, dass Dieter Bohlen auch mal Allegations hatte, dass er Verona Poth geschlagen haben soll. Das wurde auch öffentlich bei Johannes B. Kerner diskutiert. Da hat Verona Poth es in einem Interview erzählt und auch dabei geweint. Und Dieter hat es dann sogar zugegeben.
Oh, oh wow, okay.
Sie schmeißt mir diesen Schlüssel ins Auge. Mhm. Und in dem Moment habe ich im Affekt ja irgendeine Ausholbewegung gemacht und habe sie auch getroffen, das gebe ich zu. Und sie ist wirklich ganz unglücklicherweise mit ihrem Kopf gegen so eine Ecke von so einer Wand gekommen, ja.
Ja, also er hat eine Handbewegung gemacht und ausgeholt und sie auch getroffen, ergo er hat sie geschlagen.
Also nichts davon überrascht mich leider. Würde ich gerne anders sagen, aber nichts davon klingt zu überraschend.
Ja, ich fand es nur überraschend, dass das heute nicht mehr so Thema ist und irgendwie nicht zu der Figur Dieter Bohlen gehört, die man so heute noch erzählt bekommt. Also irgendwie fand ich das alles weird, diese ganzen Clips nochmal zu rewatchen und mir nochmal anzugucken, dass das alles so stattgefunden hat. Und es sind ja auch alles echte Leute, also ne, die dann da als Cartoon-Figuren irgendwie, Verona Poth als Drache, die sich in so einen Drachen verwandelt. Also unglaublich voller Homophobie, Rassismus, Frauenfeindlichkeit. Es gab auch keine einzige rassistische Stereotypenfigur, die es auf der Welt gibt, die nicht in diesem Dieter Bohlen-Film vorgekommen ist. An einer Stelle verwandelt er sich selbst in so einen Chinesen, der so aussieht wie so eine anti-asiatische Karikatur aus Lucky Luke. Das sind ja natürlich alles echte Personen, die sich dann damit irgendwie rumschlagen müssen und fand ich schon irgendwie dark. Also natürlich ist unter diesem ganzen Boulevard-Gossip auch so ein bisschen ein paar tiefergehende Probleme und Themen, die sich da wiederfinden, die auch wirklich nicht okay sind. Aber es war trotzdem mal interessant, mal wieder diesen Gossip von 2003 zu entstauben und sich das nochmal anzugucken, auch wenn ich froh bin, jetzt die Tabs wieder zu schließen.
Ja, dann vielen Dank auch dir, Miguel, für diese kleine Zeitreise.
Fandet ihr mega?
Hammermäßig!
Was ist der Unterschied zwischen Eimer Scheiße und deiner Stimme? Der Eimer.
Ja, in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, wenn ihr auch geheime Leidenschaften habt oder vergessenen Gossip.
Wie bei mir, Dieter Bohlen, geheime Leidenschaften.
Geheime Leidenschaften.
Ja gut, mag wohl stimmen.
Den Schuh musst du dir jetzt anziehen.
Ja.
Oder Max und Moritz oder irgendwas in die Richtung. Offene Tabs, irgendwas, was ihr loswerden wollt, irgendwas, was euch beschäftigt. Dann schreibt uns doch gerne, schickt uns doch das alles zu. Zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de oder über unsere Socials. Da heißt Miguel @miguelraa. Ich heiße @caroworbs. Schreibt uns da gerne, folgt uns gerne rein. Folgt natürlich auch Timur rein. Timur, wie heißt du denn da?
Ich heiße Timurs.time auf Instagram.
Große Empfehlung.
Kann man da vielleicht zu Ostern demnächst was sehen?
Ich arbeite gerade, voll lieb, dass du fragst, ich arbeite gerade an meinem Song zu Ostern. Möchte ich gerne einen Release machen. Ich würde es mal ansingen.
Ja, gerne.
Ist noch ein bisschen in der Rohfass, aber es wird ungefähr so sein. Ich liebe Jesus, den Erlöser, unseren Herrn. Ich preise seinen Namen, lobe ihn nicht nur an Ostern. Aber mehr möchte ich nicht verraten, okay? Na, Jesus heißt das Lied.
Yeah.
Jesus heißt das Lied.
Okay, und findet man das auf deinem Insta-Kanal oder noch woanders?
Genau,
oder?
Ich werde alles zu diesem Release dann über Instagram veröffentlichen.
Okay.
Wir sind gespannt, wir freuen uns. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir haben selten uns so kaputt gelacht.
Ja,
das war
sehr
schön.
Lustig mit dir.
Sehr
danke
schön.
Danke für die Einladung, ich hatte eine ganz tolle Zeit mit euch. Vielen lieben Dank.
Jederzeit gerne wieder. Grüße gehen raus nach Kassel. Und an euch da draußen alle, wenn ihr mögt, bis nächste Woche. Ah, es gibt noch eine Cross-Promo. Ah. Ansonsten schon mal tschüss.
Tschüss.
Ciao, Timur.
Ciao. Bye. Wie komme ich jetzt raus?
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir haben mal wieder ein Hörspiel-Podcast für euch. Und zwar ein Mystery-Hörspiel, Forever Club heißt er. Vielleicht kommt euch der Name bekannt vor, denn die erste Staffel haben wir euch hier schon mal in der Cross-Promo empfohlen. Ist schon ein bisschen her, kann man ruhig jetzt mal wieder reinhören, jetzt wo es in die zweite Staffel geht.
Ja, und im Mittelpunkt steht dort, wie in Staffel 1 schon, Mika, die mittlerweile gelernt hat, damit umzugehen, dass sie tote Menschen sehen kann. Aber gerade als sie mit ihrem Studium in Berlin einen Neuanfang macht, holt sie der Kampf gegen den Wiedergänger Virgil und seine Armee der Toten wieder ein.
Das ist aber gruselig.
Und dann taucht auch noch ihre große Liebe Alec wieder auf. Also, ganz schön was los in Forever Club 2. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.